Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 10. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Es hat uns kein großer Teil Angaben dazu gemacht, wie viel Plastik und andere Verpackungen sie gesamthaft absetzen.
Plastik, Holz und anderes Verpackungsmaterial schadet der Umwelt massiv. Greenpeace will die Supermärkte zum Umdenken bringen.
Jedes Mal, wenn ein Gefangener in der Zelle sitzt und es nähert sich jemand der Tür, muss er damit rechnen, dass er jetzt zur Hinrichtung geholt wird. Und das ist natürlich eine permanente Tortur und Qual des Gefangenen, der keine Sekunde oder Minute sich in Sicherheit fühlen kann.
Isoliert, erniedrigt und gequält, weltweit leiden zum Tode Verurteilte unter unmenschlichen Haftbedingungen. Amnesty International macht am heutigen Welttag gegen die Todesstrafe auf die Missstände aufmerksam. Und?
Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России.
Der ukrainische Filmemacher Vitali Mansky zeigt in seinem Dokumentarfilm Putins Witnesses, wie Wladimir Putin am Ende des Jahres 1999 zum Präsidenten aufstieg und umgehend damit begann, Russland zu einem totalitären System umzubauen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen und die hat Michael Spar für uns recherchiert.
Und ja, die beginnen sogleich mit einem Zungenbrecher, nämlich Teilhalogenie. Das ist jetzt für unsere jährliche Versprechersendung. Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe. Die Schweiz hat sich nämlich zu weiteren Maßnahmen im Klimaschutz verpflichtet, schreibt der Bundesrat heute in einer Mitteilung. Der Bundesrat will das Kigali Amendment des Montrealer Protokoll unterzeichnen. Das bedeutet, die Schweiz verpflichtet sich, den Verbrauch von 18 teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen zu senken. Was jetzt ein bisschen kompliziert tönt, ist eigentlich simpel. Die Schweiz will den Verbrauch von Stoffen einschränken, welche die Ozonschicht bedrohen. Die Ozonschicht schützt die Erde vor gefährlicher Strahlung. Die eben erwähnten Stoffe kommen häufig in Klimaanlagen und Industriewärmepumpen vor und können die Ozonschicht beschädigen. Offenbar gibt es heute immer mehr umweltfreundlichere Alternativen. Die Schweiz ist und bleibt ein sehr teures Pflaster bei den Immobilien. Das Online-Portal ImmoWelt hat 300.000 Angebote in der Schweiz, Österreich und Deutschland auf seiner Plattform analysiert. Es kommt zum Schluss, dass Wohnraum in einer Schweizer Stadt wesentlich teurer ist als in Österreich und Deutschland. Wohnen in den teuersten Städten Zürich und Genf ist rund dreimal so teuer wie Wohnen in den billigsten untersuchten Städten Linz und Graz. Sogar die Metropolen Wien und Berlin sind wesentlich billiger als jede Schweizer Stadt. Die Schweizer Hauptstadt Bern ist in der Schweiz zwar die billigste Stadt, was Wohnraum betrifft, im internationalen Vergleich aber die teuerste Hauptstadt. Ein offensichtlicher Zusammenhang besteht mit der Kaufkraft des jeweiligen Landes. In der Schweiz verdienen Menschen durchschnittlich fast doppelt so viel wie die Menschen in Deutschland und Österreich. Auch der neue Mobilfunkstandard 5G hat Sicherheitslücken. Das zeigt eine Studie der ETH, über die heute SRF berichtet. Laut der Studie sei es zum Beispiel möglich, dass einem Nutzenden von 5G die Kosten eines anderen Nutzenden fälschlich in Rechnung gestellt würden. Auch die Überwachung des Mobilfunks durch die Polizei wird weiterhin möglich sein. Die heute genutzten sogenannten IMSI-Catcher werden zwar nicht mehr gleich gut funktionieren, trotzdem gäbe es technische Möglichkeiten, dass Handynutzende weiterhin überwacht werden können. Der 5G-Standard verspricht wesentlich höhere Datenraten übers mobile Funknetz. Technologieexpertinnen und Experten sehen darin eine neue technologische Revolution auf uns zukommen. Der Standard soll in den 2020er Jahren eingeführt werden. Zum Thema Handy und Datenschutz gibt's übrigens in unserer Sendung morgen einen Hintergrundbeitrag. In Wales entsorgt der französische Energiekonzern EDF offenbar ungestraft radioaktiv verseuchten Schlamm. Das berichtet die Taz. Im Moment baut EDF mit Hilfe britischer Steuergelder den umstrittenen Atomreaktor Hinkley Point C aus. Der Reaktor liegt an der englischen Küste, gerade gegenüber Wales. Scheinbar ist es legal, dass der radioaktiv verseuchte Schlammabfall, der wegen dem Ausbau entsteht, verdünnt in Gewässern in Wales entsorgt werden darf. Laut der Taz protestieren Umweltschützerinnen und walisische Nationalisten gegen diese Art von Entsorgung, denn auch verdünnter radioaktiver Abfall kann für Menschen schädlich sein. Außerdem stören sich Menschen aus Wales daran, dass England seinen Abfall zu ihnen rüberschiebt. Zu den Wetterprognosen, die sind heute schnell erzählt. Es erwartet uns heute und in den nächsten Tagen in etwa der gleiche Ablauf. Am Morgen Nebel, im Laufe des Tages meist Auflockerung des Nebels und viel Sonne. Dazu gibt es milde Temperaturen, jeweils um die 20 Grad. Regen ist frühestens auf Anfang nächste Woche angesagt.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Klimawandel schreitet in großen Schritten voran und immer noch passiert auf politischer Ebene wenig, zu wenig. Wir haben Anfang Woche darüber berichtet. Doch nicht nur die Politik ist gefordert, sondern auch die Wirtschaft. Zum Beispiel könnten Supermärkte vermehrt darauf verzichten, alles zu verpacken, denn Plastikmüll oder Holz aus nicht nachhaltiger Produktion sind ein Problem für die Umwelt und somit auch fürs Klima. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will die großen Detailhändler wie Coop und Migros nun zum Umdenken bewegen. Deshalb hat Greenpeace bei diesen Supermarktketten eine Umfrage gestartet, wie gross deren sogenannter Plastik- und Verpackungsfußabdruck sei. Michael Spahr wollte von Greenpeace-Campaigner Marco Pfister wissen, wie haben die großen Supermarktketten auf die Anfrage reagiert?
Das war ernüchternd. Es hat uns kein großer Teil Angaben dazu gemacht, wie viel Plastik und andere Verpackungen sie gesamthaft absetzen.
Können Sie sich erklären, warum die Grossverteiler wie Coop oder Migros nicht darüber sprechen wollen, wie viele Verpackungen, wie viel Plastik sie im täglichen Geschäft brauchen?
Wir haben da zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die eine ist, dass sie die Zahlen gar nicht erfassen oder nicht genau genug. Das würde dann bedeuten, dass sie dem Thema viel zu wenig Bedeutung schenken, dass das noch nicht wichtig genug ist für sie. Die andere Möglichkeit ist, dass die Zahlen einfach so hoch sind, dass sie damit rechnen, dass sie ein Reputationsrisiko haben, wenn sie diese Zahlen veröffentlichen.
Wenn man im Migros oder im Coop oder in sonst einem Supermarkt einkauft, hat man das Gefühl, es wird immer noch sehr viel in Plastikverpackungen angeboten, obwohl Plastikmüll ein sehr, sehr grosses Problem dieses Planeten ist. Denken Sie, dass dort eine Trendwende in Sicht ist?
Also global sicher noch nicht und in der Schweiz auch nicht. Es geht nicht nur um Plastikverpackungen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, sondern Verpackungsmaterialien gesamt. Denn Plastik ist in gewissen Fällen die ökologisch bessere Möglichkeit als zum Beispiel Holz aus nicht nachhaltig angebauten Wäldern.
Jetzt hat Dänemark gerade ein interessantes Modell vorgestellt, nämlich dass in Zukunft auf Plastik oder auf sonstigen Verpackungen angegeben wird, wie stark der CO2-Fußabdruck ist. Also wenn man ein Produkt kauft, sieht man gleich, wie stark man zum Klimawandel beiträgt, wenn man dieses Produkt kauft. Wäre das auch eine Idee, die Greenpeace in der Schweiz lancieren könnte?
Grundsätzlich ist das interessant, weil es schafft auch mehr Transparenz und sensibilisiert. Man darf aber nicht von der Verantwortung der Grossverteiler ablenken, denn letztlich sollen Kundinnen und Kunden nicht täglich x Stunden damit verbringen müssen, zu entscheiden, was sie jetzt denn genau einkaufen sollten. Eigentlich sollten die Produkte, die im Verkauf angeboten werden, schon ökologischen Kriterien entsprechen.
Die Umweltorganisation Greenpeace plant jetzt eine Kampagne. Wie sieht diese Kampagne aus? Was ist das Ziel?
Wir fordern als erstes Transparenz von den Großverteilern, dass sie ihren Verbrauch endlich offen deklarieren, damit man dann auch genau messen kann, wer Fortschritte macht und wer nicht. Und wir fordern aber auch, dass sie sich zu einer Vision von null verbranntem Müll bekennen, also Zero Waste, und konkret aufzeigen, wie sie sich dieser Vision annähern wollen.
Sind Sie denn schon in Dialog getreten mit den Großverteilern Coop und Migros? Wie reagieren die auf Ihre Forderungen?
Also wir führen Gespräche mit Migros und Coop. Coop hat mittlerweile schon versprochen, dass sie das Bio-Gemüse und Früchte in Zukunft ohne Plastikverpackung verkaufen werden. Die Migros muss jetzt nachziehen, aber für beide gilt eigentlich, das ist noch viel zu wenig, weil Bio-Gemüse ist ein kleiner Teil und der Verpackungswahnsinn ist eigentlich überall omnipräsent in diesen großen Läden.
Etwas, das man viel hört von Eltern, von Kindern im Moment, ist, dass man an der Kasse bombardiert wird mit irgendwelchen Spielsachen oder Sammelklebern und so. Die sind oft aus Plastik. Meistens landen die dann nur kurz im Kinderzimmer und schon schnell mal im Müll. Gibt es auch dort Bestrebungen, die Großverteiler zum Umdenken zu bewegen?
Das ist ganz klar eben ein Zeichen für unsere Konsum- und Wegwerfgesellschaft, von der wir uns verabschieden müssen. Und die Großverteiler haben die Verantwortung, keine solchen unnötigen Konsumbedürfnisse zu generieren. Also die Großverteiler sind oft mehr am Absatz interessiert als an der ökologischen Wirkung.
Sagt Marco Pfister von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Rebe Info. Später in der Sendung blicken wir nach Russland, genauer ins Russland des Jahres 2000, als ein gewisser Wladimir Putin die oberste Position im Kreml übernahm. Wer weiß, vielleicht hat der frisch gebackene russische Präsident dabei ja insgeheim diesen Song hier gesummt. «The winner takes it all».
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Spectators on the shore.
it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winning takes it all.
Rabe Info. Heute ist der 10. Oktober, der chinesische Nationalfeiertag. China wird allerdings aus einem anderen Grund im folgenden Beitrag eine Rolle spielen. Der 10. Oktober ist auch der Welttag gegen die Todesstrafe. Zu diesem Anlass hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Kampagne lanciert, die aufmerksam macht auf unmenschliche Haftbedingungen in Todestrakten. Staaten, welche die Todesstrafe immer noch anwenden, sollen durch die Kampagne unter Druck gesetzt werden. Amnesty International fordert, dass Gefangene im Todestrakt mit Menschlichkeit und Respekt behandelt würden, die Haftbedingungen, welche oft einer Form von Folter gleichkämen, müssten verbessert werden. Patrick Walder ist zuständig für die Kampagne gegen Todesstrafe bei Amnesty International Schweiz. Eva Rapp wollte von ihm wissen, was Amnesty mit der heute lancierten Kampagne zu erreichen hofft.
Wir setzen uns ein gegen die grausamen Haftbedingungen, unter denen viele Gefangene im Todestrakt einsitzen.
In meinen Vorbereitungen habe ich gelesen, dass vor allem die 5 Länder Weißrussland, Ghana, Iran, Japan und Malaysia genannt werden in Bezug auf schlimme Haftbedingungen. Es hat mich dort besonders erstaunt, dass Sie Japan nennen. Wie präsentiert sich dort die Lage in Bezug auf die Todesstrafe?
Japan hat ein ganz bestimmtes Problem, und das ist, dass die Gefangenen oft Jahrzehnte auf ihre Hinrichtung warten. Das ist an und für sich schon etwas Grauenhaftes, weil sie immer mit der Gewissheit leben, dass es nun bald vorbei sein könnte und das aber Jahre oder eben Jahrzehnte dauert. Und dann besonders schwerwiegend ist eben, dass diese Gefangenen in Isolationshaft einsitzen, und das ist wirklich eine absolut grausame Folter. Man sagt, dass Isolationshaft ab 6 Monaten wirklich sehr problematisch ist, und wenn sie länger als das und Jahre oder sogar Jahrzehnte dauert, ist es wirklich eine absolut grausame Misshandlung, die zu schwerwiegenden Störungen der Persönlichkeit führt. Also man wird krank, man hat Sinnestäuschungen und kann seine Realität nicht mehr einschätzen und so weiter und so fort. Also wirklich ganz grausame Zustände.
In China gelten Daten zu Hinrichtungen als Staatsgeheimnis und wir erfahren nichts darüber. Wie geht Amnesty International damit um?
Ja, die Geheimhaltung ist in vielen Ländern ein Problem in Bezug auf die Todesstrafe. Einerseits China eben, das daraus ein Staatsgeheimnis macht und gar keine Zahlen angibt in der Öffentlichkeit zur Anwendung der Todesstrafe, wie viele Leute hingerichtet werden. Und damit verhindert man natürlich auch eine öffentliche Diskussion darüber. Ein anderes Beispiel ist Weißrussland, also das einzige Land in Europa, das die Todesstrafe noch anwendet. Dort besteht auch eine Geheimhaltung, und die ist besonders perfide und brutal, weil den Gefangenen nicht mitgeteilt wird, wann sie hingerichtet werden. Das heißt, wenn es dann soweit ist, dann kommen die Wärter quasi zu ihrer Zelle und holen die Gefangenen ab
und führen sie direkt zur Hinrichtung. Es gibt keinerlei Vorwarnung. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Gefangener in der Zelle sitzt und es nähert sich jemand der Tür, muss er damit rechnen, dass er jetzt zur Hinrichtung geholt wird. Und das ist natürlich eine permanente Tortur und Qual des Gefangenen, der keine Sekunde oder Minute sich in Sicherheit fühlen kann. Besonders grausam zusätzlich ist noch, dass auch die Familie nicht informiert wird über die Hinrichtung im Voraus. Das heißt, die Familie hat keine Möglichkeit, sich vom Gefangenen zu verabschieden. Meistens werden sie erst hinterher von der Hinrichtung informiert. Oftmals wird ihnen nicht mal gezeigt, wo der Gefangene begraben ist. Und das ist eine zusätzliche Bestrafung der Familie, die ebenfalls natürlich darunter grausam leidet.
In der Schweiz gibt es keine Todesstrafe. Welche Erwartungen haben Sie an die Schweizer Öffentlichkeit, die Sie mit dieser Kampagne heute ansprechen wollen?
Ich glaube, es ist immer noch wichtig zu sehen, dass die Todesstrafe halt in vielen Ländern noch angewendet wird. Es ist zwar unterdessen eine Minderheit der Staaten. Es sind ungefähr 20 Länder, die regelmäßig noch Gefangene hinrichten. Aber es sind sehr große Länder darunter, wie China, Pakistan, USA und so weiter, Iran. Es braucht weiterhin einen öffentlichen Druck, auch aus der Schweiz, auf diese Staaten, um sie von dieser grausamen Strafe abzubringen. Es braucht auch in der Schweiz nach wie vor eine Diskussion über solche Menschenrechtsverletzungen. Auch wenn sie weit weg passieren, sollte uns das nicht irgendwie gleichgültig lassen.
Im November stimmen wir über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab. Wäre es nach einer Annahme der Initiative in der Schweiz theoretisch möglich, die Todesstrafe wieder einzuführen?
Das ist eine gute Frage. Die Schweiz hat die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet und auch Zusatzprotokolle, die eben die Abschaffung der Todesstrafe festlegen. Wir haben also uns vertraglich gebunden, dass wir diese Strafe nicht mehr anwenden. Wenn man nun aus der Konvention austritt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man damit auch einen Weg aufmacht zu einer Einführung der Todesstrafe. Letztlich könnte das ja eine Volksinitiative in der Schweiz fordern, dass man diese Strafe wieder einführt. Ich glaube nicht, dass das zurzeit einen Erfolg hätte in der Bevölkerung, aber wenn die Stimmung einmal kippt und es vielleicht ein paar schwere Verbrechen gibt und das populistisch ausgenutzt wird von Politikern, dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass eben sich für ein solches Anliegen vielleicht sogar eine Mehrheit finden lässt. Und rechtlich und politisch wäre das durchaus möglich.
Sagt Patrick Walder von Amnesty International Schweiz. Die Menschenrechtsorganisation macht am heutigen Welttag gegen die Todesstrafe aufmerksam auf menschenunwürdige Haftbedingungen von TodeskandidatInnen und setzt sich weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe ein. Mehr Infos dazu gibt sie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Bei der traditionellen Neujahresansprache am 31. Dezember 1999 erlebte die russische Bevölkerung eine Überraschung. Der amtierende Präsident Boris Jelzin trat zurück. An seiner Stelle wandte sich ein gewisser Wladimir Putin an die Nation. Boris Jelzin hatte die Staatsgeschäfte vorläufig an den ehemaligen Leiter des KGB, eben an Putin, übergeben. 3 Monate später wurde dieser definitiv zum neuen Staatsoberhaupt Russlands gewählt. Die Ereignisse rund um diesen Machtwechsel verfolgte der ukrainische Filmemacher Vitali Mansky aus nächster Nähe mit seiner Kamera mit. Nun hat er daraus einen Dokumentarfilm gemacht. In Putins Witnesses beleuchtet Mansky die Geschehnisse im Kreml und zeigt, wie Russland nach Putins Machtübernahme kontinuierlich zu einem totalitären System umgebaut wurde. Vitali Mansky war letzte Woche zu Gast beim Zürich Filmfestival. Ich habe mit ihm geskypt. Am 31. Dezember 1999 freute sich die russische Nation auf die traditionelle Neujahresansprache des amtierenden Präsidenten Boris Nikolajewitsch Jelzin. Doch es sollte anders kommen.
Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России.
Boris Jelzin trat von seinem Amt zurück und übergab die Staatsgeschäfte an den ehemaligen Leiter des KGB, an Wladimir Putin. Und so war es denn auch Putin, der sich in der Neujahresrede an die Nation wandte. Die Rede Putins am russischen Staatsfernsehen hat 1999 auch Filmemacher Vitali Mansky mitverfolgt. Und nicht nur mit den Augen mitverfolgt, sondern mit seiner Kamera dokumentiert. Vitali Mansky war zur Zeit der Machtübernahme Putins Leiter der Dokumentarfilmabteilung eines staatlichen russischen Fernsehsenders.
Ich habe in dem Period große Filme über Gorbatschow, über Jelzin, über Kreml.
Eigentlich konnte ich ganz einfach sehr persönliche Aufnahmen der Politikvertreter machen. Ich habe ja damals viel über Gorbatschow, Jelzin und den Kreml fürs Fernsehen aufgezeichnet. Deswegen hatte ich die richtigen Beziehungen und genoss großes Vertrauen. So gelangen mir auch diese intimen Aufnahmen.
Die Bilder, die Vitali Mansky im Jahr 1999 bei Putins Ernennung drehte, tauchen nun in seinem Dokumentarfilm «Putins Witnesses» wieder auf. Rund ein Jahr lang hat Mansky die Geschehnisse nach dem Machtwechsel dokumentiert. Sein Film zeigt, wie Putin vom Interimspräsidenten 3 Monate später zum definitiven Staatsoberhaupt Russlands gewählt wurde und dabei kontinuierlich seine Macht ausbaute. Manskys Film liefert eine spannende Analyse der Geschehnisse im Kreml.
Это общее цель для документалиста, с одной стороны, быть летописцем времени.
Das Ziel jedes Dokumentarfilmemachers ist es, die Zeit zu fixieren und Material für eine Analyse zu sammeln. Diese Analyse können die Leute später selber machen. Mein Anliegen war es, ein gründliches, detailliertes und vielseitiges Bild der Protagonisten zu zeichnen, welche beim Machtwechsel involviert waren. Allen voran natürlich Wladimir Putin. Ich wollte den wahren Putin zeigen.
Präsidenten России прошлого и настоящего, потому что Путин был в тот момент настоящим президентом России.
Ein Jahr lang hat Vitali Mansky mit seiner Kamera Wladimir Putin begleitet. Er ist ihm in Fabriken gefolgt, er zeigt Putin in Sitzungen, im Schwimmbad oder beim medienwirksamen Besuch der alten Lehrerin. Und immer wieder diskutiert er auch selber mit dem frisch gebackenen Präsidenten oder mit anderen politischen Vertretern.
Даже если бы он его видел, я не представляю, как бы он мог осуществлять.
Ich glaube, dass ich alles drehen konnte, was ich wollte. Ich konnte es mir leisten. Das Eindringen mit meiner Kamera in ihr Leben hat die Porträtierten nicht allzu stark gestört. Ich kenne keinen anderen Film, in welchem russische Politiker so intim und ehrlich sind wie in meinem.
Никак независимо от путинской власти.
Ob Putin selber Vitali Manskys Dokumentarfilm gesehen hat, ist nicht klar. Zensurbestreben hätte es bis heute keine gegeben, sagt der 54-jährige Regisseur. Das erstaunt. Denn Manskys Film «Putins Witnesses» zeichnet den Weg eines manipulativen, machthungrigen Mannes nach, der äußerst berechnend hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen weiß. Bilder aus der höchsten Führungsebene zeigen, wie Russland nach Putins Machtübernahme Schritt für Schritt in ein totalitäres System umgebaut wird. Praktisch alle Mitglieder aus Putins ehemaligem Wahlkampfteam gingen später in die Opposition, einige kamen unter nicht geklärten Umständen ums Leben. Und Vitali Mansky? Hat er je darüber nachgedacht, dass Putins langer Arm auch bis zu ihm reichen könnte?
Ehrlich gesagt denke ich einfach nicht daran. Angst würde mich von meinem normalen Leben abhalten und das will ich nicht.
Filmregisseur Vitali Mansky haben wir gehört. Sein Dokumentarfilm «Putins Witnesses» läuft ab morgen Donnerstag im Kino Rex. Alle weiteren Infos inklusive Trailer zum Film gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 10. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen dazu haben Eva Rapp und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Aber nur weil ich gehe, heisst es nicht, dass ihr auch die Radio ausschalten müsst. Dranbleiben lohnt sich. Jetzt ist unser Kulturmagazin Subkutan am Drücken. Neben mir, Monika, guten Morgen. Was steht bei euch auf dem Programm?
Guten Morgen. Bei uns geht es heute um Modetrends. Wir haben als erstes mit einer Designerin aus der Lorraine geredet, was ihre Meinung dazu ist, zu Modetrends. Dann haben wir über Fast Fashion, Slow Fashion und nachhaltige Mode geredet. Und zum Schluss hören wir dann noch etwas von einer Trendforscherin zum Thema.
Jetzt gehört, dranbleiben lohnt sich. Nur ich verabschiede mich. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.